ich habe ja gesagt, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen. So, nehmen wir an, das ist super erfolgreich, dann hast du vielleicht eine Trilogie oder so. Und im dritten Film, Mark Wahlberg altert immer mehr und in 10 Jahren wäre das ja dann. Und Tom Holland sieht halt immer noch aus wie 17.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, unserem Podcast powered by Vodafone. Hier quatschen wir über alles, was im Kino und Stream gerade so läuft. Ich bin Tim Seifert, Film- und Serienredakteur bei Featured und heute die Vertretung für unseren Host Fabian, der heute leider nicht kann. Das trifft sich aber auch ganz gut, denn so kann ich heute mit unseren Gästen über einen Film sprechen, der nicht nur von Gaming-Fans, sondern auch von mir wohl zu gleichen Teilen heiß, aber eben auch mit einer gewissen Angst erwartet wurde. Ich spreche natürlich von Uncharted, der Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe. Die Uncharted-Spiele haben nicht nur in Sachen Action, sondern wirklich vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt. In der Filmversion folgen wir nun den Anfängen von Spieleheld und Schatzsucher Nathan Drake, hier gespielt von Spider-Man-Star Tom Holland. Doch ist der Film wirklich nötig? Wie so viele fragen wir uns, kann Uncharted den Spielen irgendwas hinzufügen, geschweige denn an sie rankommen? Und ist Uncharted überhaupt ein guter Film? Darüber wollen wir in der heutigen Folge diskutieren. Wir, das sind neben mir heute Marco Risch, Kopf und Gesicht des YouTube-Kanals Nerdkultur und wie ich bei Instagram gesehen habe, reger Benutzer des Fotomotors von Uncharted. Hallo Marco.
Hi.
Und mit dabei ist auch Andrea Sperling, Videoredakteur bei GameStar, gerade aber in Elternzeit, und Content Creator beim neuen YouTube-Kanal Screenfire. Da geht's auch viel um Games und Filme, inklusive ziemlich cooler Intros, die, wie ich hörte, sogar auf Kino-Equipment gedreht werden. Hi Andy.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Freut mich sehr. So, dann wollen wir mal starten. Videospielverfilmungen haben ja allgemein nicht gerade den besten Ruf. Deswegen mal an euch beide so eine kleine Eisbrecherfrage. Was haltet ihr denn so allgemein von Videospielverfilmungen? Habt ihr da einen Lieblingsfilm oder gibt's für euch da so Juwelen darunter?
Möchtest du erst, Marco, oder?
Ich habe gleich einen langen Monolog dazu, deswegen fang du gerne an.
Okay. Videospielverfilmungen sind meistens schwierig. Also ich bin noch auf keine einzige Verfilmung gestoßen, wo ich wirklich sage, das ist Storygold oder da haben sie wirklich verstanden, wie man das von einem anderen Medium am besten transportiert. Es gibt bessere und es gibt schlechtere. Ich würde sagen, zu den besseren gehören auf jeden Fall Silent Hill. Zu den absolut schlechteren kennt jeder sicher auch, zumindest von Hören, die Super Mario-Verfilmung, die allerdings wieder so schlecht ist, dass ich sie wahnsinnig gerne anschaue. Und ja, es ist. Ich habe das Gefühl, es wird entweder etwas komplett Neues erzählt, was nicht in das Spieleuniversum reinpasst, oder sie nehmen eine, also die bereits existierende Story und versuchen zwar den ganzen treu zu bleiben, aber kriegen das trotzdem nicht ganz richtig hin, wie sie das beim Resident Evil Welcome to Raccoon City Film gemacht haben, der auch absolut grauenhaft war. Also ich bin eher skeptisch, was Videospielverfilmungen anbelangt. Und dementsprechend skeptisch bin ich auch in Uncharted gegangen und hab dann da auch eine Meinung dazu. Marco.
Ja, Skepsis trifft es ganz gut. Also mit Skepsis sind alle Fans der Spiele immer beladen, wenn es eine Videospielverfilmung Ankündigung gibt. Aus Erfahrung halt, wir sind alles getretene Hunde, was das angeht. An für sich bin ich der festen Überzeugung, dass jede gute Geschichte in jedem Medium funktionieren kann, wenn man es richtig macht. Das funktioniert seit Shakespeare, das funktioniert seit Homer, ne? Also alles, was Homer vor 2000, 3000 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, erzählt hat, all diese Regeln gelten noch für Geschichten, die heute erzählt werden. Also jetzt gerade, ihr könnt es nicht sehen, aber Andy trägt ein Jurassic Park-Shirt. Und Jurassic Park ist ein Musterbeispiel dafür, wie Dramaturgie noch nach Homer nacherzählt, heute immer noch funktioniert. Also eine gute Geschichte funktioniert in jedem Medium. Das Problem ist bei Videospielverfilmung im Verhältnis zum Beispiel zu einem Roman, das ist ein sehr visuelles Medium. Und vor allem, seit Videospiele immer grafischer und immer besser werden und fotorealistischer werden, haben wir ein ganz großes Transkriptionsproblem von dem Medium Videospiel auf Film. Die Macher der Filme müssen sich entscheiden, wollen wir so aussehen und genauso sein wie die Videospiele oder wollen wir eher weit weg davon sein und was Eigenes finden. Und vor dem gleichen Problem steht ganz besonders Uncharted, weil ganz besonders die Uncharted-Spiele sehr cinematisch sind. sehr kinematisch, sehr aufregend. Die haben ihre eigenen Inspirationen bei Indiana Jones und Co. und auch Firefly, auch beim Character Design, und das kannst du alles nicht eins zu eins transportieren. Und wenn du es nicht eins zu eins transportieren kannst, was machst du denn dann? Und daran sind sehr viele gescheitert. That being said, ich fand Arcane fantastisch. Die Netflix-Verfilmung von League of Legends. Und League of Legends ist ein Spiel, mit dem ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts anfangen konnte, mit der Welt Runeterra nichts anfangen konnte. Und nach Arcane geht's mir genau andersrum. Und und es passt so gut dazu. Also jetzt, wo ich auch die Spielwelt ein bisschen besser kenne, und ich kenne auch genug Spiele-Fans davon, die Fans von Arcane sind, es macht alles total Sinn. Es passt alles so gut ineinander. Zeigt aber auch, Arcane ist halt eine Animationsserie.
Ja.
Und sie können es halt, die können halt visuell genauso sein wie die Spiele oder genau darauf aufbauen und noch visuell noch krasser aussehen. Man stelle sich vor, sie hätten das als Realverfilmung gemacht. Hätte es dann immer noch funktioniert?
Ja, ich meine, Animationsserie ist da halt auch ein guter Punkt, weil ich zum Beispiel auch die Castlevania-Serie von Netflix erstaunlich gut fand, weil das einfach auch so dieser Artstyle und so weiter lässt sich einfach von Spielen dann in dieses Animationsding viel besser übertragen als jetzt quasi so in dieses Realfilmmäßige.
Ja, stimmt. Und das ist auch ein guter Punkt, weil gerade Castlevania zum Beispiel, ich meine, das ist halt ein japanisches Spiel. Ne? Also auch die ganz alten Castlevanias, die sehen ja komplett anders aus natürlich als die Netflix-Serie.
Ja.
Aber die Netflix-Serie ist visuell angelehnt an japanischen Anime. Sieht aus wie Anime. Sie ist streng genommen kein Anime, weil Anime kann man nur sein, wenn man aus Japan kommt. Per Definition. Aber es ist Anime-Stil und deswegen passt es so gut zu Castlevania.
Ja.
Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie du eine Geschichte in ein anderes Medium transportierst, aber es bewahrt den Geist, obwohl es komplett anders aussieht. Arcane sieht halt komplett gleich aus, weil es vom gleichen Animationsteam ist. Sondern ja, bei Uncharted haben wir da wieder ein Problem. Und ich habe große Hoffnung in die Metal Gear Solid-Verfilmung, die immer noch in einer ganz großen Pre-Production-Phase ist. Aber die ist halt von Jordan Vogt Roberts, der krasseste Metal Gear Solid-Fan unter dieser Sonne ist, der alles zusammen mit Hideo Kojima abgestimmt hat an diesem Spiel, der mit Oscar Isaac einfach einen geilen Solid Snake gecastet hat, zumindest meiner Traumvorstellung. Also, das könnte was werden. Wobei ich gesagt hätte, dass ausgerechnet Metal Gear Solid ja natürlich unverfilmbar ist.
Ja.
Ich meine, wie verrückt ist denn dieses Spiel? Wie willst du das denn auf eine Leinwand bringen und einem normalen Kinopublikum zeigen?
Ja, und ich meine, man muss ja allein schon die Kartonverstecke und so weiter. Ich meine, da sind so viele Albernheiten dabei, wo man jetzt echt schon mal auch so erstmal so überlegt, ja, okay, was werden sie davon übernehmen? Aber gleichzeitig macht das auch einfach den fucking Geist von dieser Spieleserie aus. Und der muss halt abgeholt werden. Nämlich ansonsten ist das einfach nur irgendwas generisches anderes. Man will ja den Geist haben. Und das ist ja auch bei Uncharted einfach so die Herausforderung.
Ja, aber bei Metal Gear Solid, ich kenne ja deine Argumente, Marco, warum. Und ich bin auch, ich hoffe, ne? Also ich hätte wahnsinnig gerne eine gute Verfilmung. Allerdings, die ganze Metal Gear-Reihe ist vom Storytelling her so komplex, so vielschichtig, auf so vielen Ebenen. Ich weiß nicht, wie man das in einen 2,5-Stunden-Film unterbringen kann.
Ich möchte also nur die erste Leitung zu unserem eigentlichen Thema nutzen, weil die Metal Gear Solid-Verfilmung entsteht ja auch unter Sony Pictures. Mit Jordan Vogt Roberts. Und wenn man Jordan Vogt Roberts gut zuhört, merkt man, das ist ein ständiger Kampf mit Sony. Was verrückt ist. Sony hat halt als Videospielhersteller und als Publisher, aber auch als Konsolenhersteller, unfassbar geile Exklusivtitel. Ja, also so toll ich die Xbox finde mit ihrem Game Pass, das finde ich super, aber die Sony PlayStation hat die geilsten Exklusivtitel von allen Plattformen, Spieleplattformen da draußen. Und die sind oft sehr cinematisch, wie Uncharted, wie Metal Gear Solid. Und dann sollte man meinen, dass Sony dann natürlich am meisten auch den Daumen drauf hat, dass das dann am Ende alles so aussieht wie die Spiele. Dass das wirklich nah dran ist. Aber ihre History ist ja nicht die beste, was das immer angeht, was Filme angeht, ne?
Absolut nicht.
Die haben
den
letzten Ghostbusters gemacht, cool, aber Ghostbusters 2016 haben sie auch gemacht.
Ja.
Also, Sony hat einen sehr schwierigen Track Record und die Production Company redet viel rein. Und Uncharted, der Film, ist ein Musterbeispiel dafür, wie krass Sony hier reingeredet hat. Und das ist nicht, ich rede jetzt nicht von der Qualität des Films selber, aber der ganze Film begann damit, also der war in diesem Produktionslimbus ewig, dieser Film, gefangen, bis irgendwann der Chef von den Sony Studios den Tom Holland kennengelernt hat, der gerade erst Spider-Man Homecoming abgedreht hat. Und er fand Tom Holland so cool, dass er gesagt hat, das wird der nächste große Star. Der Typ muss Uncharted, muss Nathan Drake spielen. Also haben sie das Skript, das sie schon hatten, weggeschmissen, haben ein neues geschrieben um einen jungen Nathan Drake herum. Und dann ist dieser Film daraus entstanden, weil der Studiochef reingeredet hat.
Ursprünglich ging ja schon die Diskussion um eine Verfilmung, ging ja schon 2008 los. Und damals sollte ja auch noch Mark Wahlberg die Hauptrolle übernehmen.
Ja. War das sogar 2007?
Also 2007 kamst du zum ersten Mal ins Gespräch. Aber bevor wir jetzt so komplett uns ins Abenteuer von Uncharted werfen, muss ich jetzt erstmal hier noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Uncharted ist ja nicht die einzige Videospielverfilmung, die momentan in den Startlöchern steht. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Featured haben deshalb auch mal für euch gesammelt, auf welche Videospielfilme und Serien ihr euch in den kommenden Zeit freuen könnt. Featured ist das Vodafone-Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. So, jetzt lasst uns aber echt mal über Uncharted den Film sprechen. Wie immer versuchen wir erstmal so spoilerfrei wie möglich zu reden. Später gehen wir dann im Spoiler-Part aber auch noch ins Detail. So, ich weiß ja, dass ihr beide die Spiele auch gezockt habt und wir reden hier von der Verfilmung, deswegen kommen wir in der Vorlage einfach nicht vorbei. Deswegen erstmal so eine Frage, Marco, was macht denn die Uncharted-Spiele für dich so besonders? Warum sind die so ein großer Hit? Warum bedeuten die so vielen Menschen so viel?
Ich glaube, es ist in Wirklichkeit das Pacing, das diese Spiele haben. Ich habe das mal in einem meiner Nerdkultur-Videos analysiert, das ist doch ewig her. Elemente, die einen Indiana-Jones-Film besonders machen, wenn du die runterbrichst, ne? Die Schlägereien, die Klettereien, die es sogar gibt, das Rätsellösen, der Banter zwischen den Figuren. Und wenn du all diese Elemente runterbrichst und in eine Abfolge packst, dann verstehst du langsam, warum die besten Szenen Indiana Jones so geil funktionieren. Und genau das haben die Spiele geschafft, für sich zu adaptieren. Aber auch mit einer eigenen Note zu versehen. Die eigene Note ist hier, dass die Hauptfigur natürlich nicht Indiana Jones sein kann. Das wäre zu viel. Nochmal ein Professor, Doktor, der durch die Gräber schleicht und ja eigentlich niemandem was Böses will. Ja. Also hast du stattdessen einen wirklichen Grabräuber, der sich mit anderen Söldnern immer prügelt und auch rumballert und die alle erschießt. Und gleichzeitig ein bisschen flapsiger ist, aber auch weiß, was er tut. So, und dann bist du bei Nathan Drake gelandet, der offensichtlich inspiriert ist von Captain Malcolm Reynolds in Firefly, gespielt von Nathan Fillion. Und deswegen auch so aussieht wie Nathan Fillion, sich so anhört wie Nathan Fillion. Und deswegen gibt's ja auch einen Fanfilm mit Nathan Fillion als Nathan Drake. Ich meine, er heißt Nathan Drake. Also offensichtlich hätten sie es nicht machen können.
Ja, ich meine, Nathan Fillion hatte sich da auch 2008 ja um die Rolle beworben.
Ja.
Aber Sony hatte damals halt gesagt, nee, wir wollen Mark Wahlberg.
Der ist halt kein Star, Nathan Fillion. Das ist Mut bei Studios, den ich halt oft vermisse. Weil sie gehen immer, okay, das ist doch ein Star, der hat so und so viel. Die gucken bei den Stars oft auch nicht, wie viel Flops sie gemacht haben. Das verstehe ich halt nicht. Will Smith war 10 Jahre lang der bestbezahlte, erfolgreichste Schauspieler der Welt. Aber wenn du jetzt deinen Track Record so in den letzten Jahren schaust, sind da auch Flops dabei.
Absolut.
So, also das darfst du nicht mehr so zählen, dass ein Star reicht, um Leute ins Kino zu kriegen. Die Ära ist eigentlich schon lange vorbei. Es kommt auf die Konstellation an, es kommt auf den Film an, auf den Appeal, den es einfach auf die Leute hat. Ich glaube, zum Beispiel Uncharted, ich sag nicht, dass der Film floppt, ne? Aber der wird niemals so erfolgreich wie Spider-Man No Way Home. Das wird einfach nicht passieren. Und das hat mit mehr zu tun als mit Tom Holland auf dem Poster. Das alleine ist nicht der Punkt.
Ja.
Da hängt halt viel anderes dran. Da hängt Marvel dran, da hängt Nostalgie dran. Und ich finde es halt eine große verpasste Chance von Sony, dass sie nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass das Drehbuch von Joe Carnahan vielleicht ganz cool war. Er behauptet, das hat halt keiner gelesen, er behauptet, das war sehr voll mit Buddy-Movie-Action und auch Gore, also sehr, relativ brutal. Also so, dass es auch an Uncharted rankommt. Und ich glaube, das mit Nathan Fillion wäre so in meinem Traum genau das gewesen, was ich gerne gehabt hätte.
Mhm.
Aber so, ja, Nathan Fillion wurde ja auch nicht jünger, muss man auch sagen. Wenn du jetzt den Fanfilm anschaust, hast du eigentlich einen gealterten Nathan Drake, der sich halt nicht mehr so gut bewegen kann. So, und dann musst du halt auch eine andere Geschichte erzählen. So, also es ist alles ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte man auch jemanden finden können, weißt du, der komplett unbekanntes Gesicht ist. Keine Ahnung.
Das schadet halt auch nicht. Und ich meine, einige der größten Filmfranchises, wie zum Beispiel James Bond, sind ja eigentlich durch Castings einfach von unbekannten Darstellern. Vor James Bond hat niemand Sean Connery gekannt.
Du kommst auf jeden Fall bei den Spielen, um auf deine Frage zurückzukommen, in so einen Flow rein. Du kommst in so einen Flow rein, wo sich diese Dinge abwechseln. Die Rätsel, der Banter in den Cinematics, der Banter, der sogar, während du nur läufst und die Gegend erkundest, dabei ist. Ist ja auch sehr Indiana Jones-mäßig. Du gehst in eine Höhle rein und guckst dich um und was ist hier überhaupt, ne? Und dann kletterst du auch ein bisschen, du kletterst, wenn du auf der Flucht bist, was diese Fluchtsequenzen, das hast alles sehr gut gescriptet. Das ist sehr gut zusammengestellt. Das gibt, du kommst in so einen unfassbaren Flow rein von der Geschichte. Wenn du wirklich nur die Geschichte runterbrichst, die ist oft austauschbar. Ich würde sogar behaupten, sie haben im Wesentlichen in allen vier Uncharted-Teilen die gleiche Geschichte immer wieder erzählt. Es ist halt ein anderer Partner. Der Bösewicht ist fast immer gleich. Immer ist es jemand, den man von früher schon kennt, also zu dem das Spiel aber keine Verbindung hat. Also den Nathan von früher kennt, mit dem er schon irgendwas gemacht hat. Und der vierte Teil ist der einzig Besondere darin, dass er einen emotionalen Charakter mit einbaut mit dem Bruder, Sam Drake.
Ja.
Als emotionalen Anker. Das macht den vierten so besonders im Vergleich zu den anderen.
Aber trotzdem also, landet man zum Schluss eigentlich mehr oder minder in einer antiken Stadt oder einer älteren Stadt, die man dann dem Erdboden gleich macht. Ungefähr.
Ja, natürlich.
Um da auch nochmal
das ist ja jedes Brett, jedes halt Stück Holz in dieser Stadt ist ja wertvoll.
Ja.
Aber das wäre ja ein Problem, wenn er dann mit dem ganzen Zeug wieder abhauen kann und dann für immer reich ist und es eigentlich gar nicht mehr nötig hat.
Ja,
also muss die Story immer damit enden, dass er nicht davon reich wird.
Ja, und er ist eben auch kein Archäologe, sondern er ist der Typ, der mit einem Anhang von Söldnern in die Stadt rein, die ihn verfolgen und einfach alles in die Luft jagt und alles, was er anfasst, explodiert auch. Also.
Ja. Was meinst du? So oberflächlich die Geschichte ist, im Kern macht's aber unfassbar Spaß. Und darauf kommt es an bei Uncharted.
Ja. Was sind da deine Meinung dazu, Andy? Was macht denn für dich die so besonders?
Ja, für mich, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, der Marco hat es kurz angerissen, es war für mich immer das Indiana Jones-Spiel, das ich nie bekommen habe. Also es gab ja immer verschiedene Anläufe, damals entweder mit Point and Click, die zwar großartig war, ne, hat man in den 90ern wahnsinnig gerne gespielt. Es gab dann auch noch Third-Person-Abenteuer, aber das waren immer so schlechte Tomb Raider-Klone. Und Uncharted, ne, es ist halt auch vom Aufbau, es ist so dieser raubeinige Held, der moralisch durchaus manchmal fragwürdig handelt und nicht unbedingt, also noch extremer als Indiana Jones, nicht darauf schaut, ob er irgendwas zerstört oder nicht, und aber trotzdem das Herz am rechten Fleck hat und so ein bisschen, vielleicht sogar, na, ich möchte nicht tollpatschig sagen, aber in eine liebenswerte Richtung geht.
Ja.
Und das Ganze mit einer Inszenierung, die halt unglaublich bombastisch ist, ne?
Ja.
Die, ich möchte nicht sagen, Michael Bayesque, aber ne, von den Kamerafahrten, das wurde ja auch bei den Spielen immer intensiver und das haben sie ja auch dann im Film sehr gut transportiert. Ich finde, das ist einer der Pluspunkte, also dass die Kameraarbeit.
Was?
Ja, also ich finde diese Szene bei nicht die Kampfszenen. Die Kampfszenen, da sind sie sehr, sehr close gegangen.
Lass mich kurz sagen, warum ich da reingrätsche,
weil
du redest von den langen Kamerafahrten. Ich würde behaupten, der Film ist ziemlich zerschnitten, während die Spiele durch diese langen Kamerafahrten glänzen. Selbst hektische Szenen funktionieren in Kamerafahrten. Also die Kamera löst sich nie, also die löst sich vom Charakter, bleibt aber immer ohne Schnitt im Spiel bis zu den Cinematics. Ja. Also wenn du zum Beispiel irgendwo kletterst, Und die Kamera will eine Totale zeigen, dann fährt die von der Figur weg und geht eine Totale rein. Und dann kriegst du so diesen Epic Scale.
Ja, aber gut, das kam ja eigentlich erst so ab dem vierten Teil. Also so mit diesem
Das hat sie beim zweiten schon gehabt. Ja,
okay. Das zweite war extrem. Das erste war sehr generisch noch im Verhältnis zu den anderen, aber das zweite hat eine der legendärsten Eröffnungssequenzen in Uncharted, nämlich dieses in Tibet. Und genau das ist es.
Ach, stimmt.
Du hängst da in diesem Zug und dann fährt die Kamera raus. Die Kamera geht immer mit. Die ist so krass, die Kamera. Die ist so krass, auch wird sie benutzt, das kannst du gar nicht in einem Film ohne CGI lösen.
Ja.
Aber ich wollte es gerade sagen, Marco, bis gerade. Ja? Ich fand, das haben sie sehr gut bei der Kistenszene mit dem Flugzeug, die man ja auch im Trailer sieht. Ich fand schon,
aber das ist nicht so.
Es geht nicht in die Richtung. Aber es ist nicht so. Was ich aber sehr kritisiere.
Bevor wir jetzt hier so ganz konkret in den Film reinspringen, fasse ich vielleicht erstmal für die Leute, die vielleicht den Film jetzt noch nicht kennen oder mit dem Spiel nicht so vertraut sind, erstmal so ein bisschen zusammen, worum es in dem Film grob geht. Also nämlich ansonsten sprechen wir, glaube ich, an einigen Leuten vielleicht ein bisschen vorbei. Also im Uncharted-Film erzählt er jetzt quasi so die Vorgeschichte der Spiele. Nathan Drake ist ein Waisenjunge, der sich schon seit seiner Kindheit für Legenden verlorener Schätze begeistert. Als junger Erwachsener schlägt er sich dann als Kellner und Taschendieb durch, bis er auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft. Der heuert ihn an, um mit ihm zusammen den sagenumwobenen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan zu finden. Damit sind sie dann aber nicht alleine, nämlich natürlich gibt es einen Bösewicht, den Milliardär Moncada, der es auch auf den Schatz abgesehen hat. Und darauf folgt dann eben eine Jagd über den ganzen Globus.
Das hätte jetzt genauso gut einer der Spieler sein können.
Also, das ist aber auch nicht, das ist aber auch nicht ganz korrekt. Marco hat mich im Kino auch nochmal darauf hingewiesen, und das stimmt. Es ist nicht die Vorgeschichte der Spiele. Weil das widerspricht den Spielen.
Ich weiß. Darauf wollen wir.
Achso, ich dachte, okay.
Das ist mir schon bewusst, das ist jetzt aber quasi, das ist die Handlung quasi, oder soll quasi die Vorgeschichte erzählen. Dass es da einige Änderungen gibt, da sprechen wir am besten später mal im Spoiler-Part drüber. Nämlich da, ich glaube, das kann man auch durchaus kritisch sehen. Also da gibt es alles.
Wir streiten uns hier über eine Begrifflichkeit, aber Vorgeschichte der Spiele würde ich tatsächlich nicht bezeichnen, weil in den Spielen wird die Vorgeschichte ja auch erzählt.
Ja, gerade.
Also als Parallelhandlung vor allem.
Ja.
Und deswegen gibt es die Vorgeschichte in den Spielen schon. Also es ist keine Vorgeschichte zu den Spielen, es ist eine alternative Vorgeschichte, wenn überhaupt. Also.
Alternatives Universum, eigenständiges Ding. Was fast eine verpasste Chance ist, finde ich.
Definitiv.
Weil man hätte wirklich, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich was für ein Spoiler-Part, wo man drauf. Ich will da jetzt nicht zu weit ausholen.
Ja, welche Erwartungen hattet ihr denn jetzt eigentlich so in den Uncharted-Filmen, als die ganze Werbemaschinerie so losging und so weiter?
Ich habe die komplett ignoriert, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wenn ich sie mir angeschaut hätte. In dem Moment, wo man sich Trailer anschaut, hat man natürlich eine Erwartungshaltung, entweder ins Positive oder ins Negative. Und ich habe es mir einfach angeschaut und ich bin sehr positiv gestimmt reingegangen. Ich wollte, dass das funktioniert und dachte mir, naja, vielleicht kriegen wir ja jetzt mal wieder eine richtig gute Videospielverfilmung, weil es gibt nicht so wirklich viele gute da draußen. Und dementsprechend war ich dann erstmal sehr positiv und ja, dann sind einige Dinge passiert, die das ein bisschen gedämpft haben, sag ich mal.
Wie ist denn das bei dir, Marco?
Ach, ich hatte so eine sehr ernüchterte Erwartungshaltung, aber große Hoffnung, sagen wir es so. Ja. Ernüchtert deswegen wegen dem langen Prozess, den der Film hinter sich hat. Und es fühlt sich dann alles sehr erzwungen an. Also ich habe es ja schon gesagt, Tom Holland wird in die Rolle reingezwungen. Gut, er will natürlich das auch, aber man hat halt alle anderen Ideen dann verworfen dafür. Es gab sehr viele Regiewechsel im Hintergrund. Ich kann das schon gar nicht alles mitzählen. Wer waren dabei? Trachtenberg war, glaube ich, auch kurz dabei.
Ja, ja.
Den hatte ich große Hoffnung, weil das ein super Regisseur ist. Der hat auch hier Cloverfield Lane gemacht, glaube ich.
Ja.
Und er hat mal ein Videospiel-Kurzfilm gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich zu Portal. Und der war auch ganz gut. Also,
habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Der ist halt ein Videospiel-Fan. Also der hätte das vielleicht hingekriegt mit der nötigen Liebe. Dann war zwischenzeitlich Sean Levy dabei. Und da hatte ich dann gedacht, okay, jetzt schreibe ich das Projekt komplett ab. Weil der Typ, ich halte ihn für völlig überbewertet. Der hat diese Nachts im Museum Filme gemacht. Und was hat er als letztes gemacht? Ich fand den Film richtig scheiße. Ich hatte es auf Letterboxd noch geschrieben. Also meine Review bestand nur daraus. Ich bin so froh, dass er doch nicht den Uncharted-Film gemacht hat. Da müsste ich jetzt nachschauen, was der gemacht hat. Und am Ende war es Ruben Fleischer. Und Ruben Fleischer ist, wenn du nur seinen ersten Film nimmst, hier Zombieland, Zombieland, dann denkst du, okay, der Typ ist ja super. Also Humor, das ist seine große Stärke, auch das visuell rüberzubringen ist seine Stärke. Und alles, was er seitdem gemacht hat, fühlt sich halt an wie eine Auftragsarbeit, vor allem für Sony. Also Venom hat er gemacht zum Beispiel.
Ja, die ich ja echt ganz grausig fand, also die Venom-Filme.
Ja, und Ruben Fleischer hat halt keine, also was mir halt gerade bei Venom auch aufgefallen ist, keine gute Vision davon, wie ein Film aussehen muss, damit er sich wirklich wie ein Kinofilm anfühlt. Und nicht wie in Fanfilm mit so viel Blaustich. Er ist auch nicht so gut darin, aus den Schauspielern das Beste rauszuholen. Er hatte halt sehr viel Glück mit Zombieland, mit einem sehr geilen Cast. Und
für mich halt
sobald der Cast nicht optimal ist, sind seine Filme nicht mehr optimal.
Ja, für mich halt auch keine glückliche Hand, quasi eine Vorlage zu nehmen und sie umzusetzen.
Und Ruben Fleischer ist schon als Notfalltyp reingekommen, also wirklich der Feuerwehrmann für Sony, weil er eben, ich glaube, das ist so, also das ist jetzt so eine Ferneinschätzung, ist ein bisschen unfair, aber ich glaube, er ist halt so eine Allzweckwaffe, die Sony jederzeit auspacken kann für einen Franchise-Film, der das schon irgendwie solide über die Ziellinie fährt, ohne Probleme und dabei nicht muckt und es gibt keine kreativen Differenzen. Und das ist halt Ruben Fleischer und in die Richtung geht dann natürlich auch, also das habe ich erwartet, geht der Uncharted-Film.
Ja.
Ich sag mal so, um jetzt nicht so negativ zu klingen, ich war bei einer Sache sehr positiv überrascht. sehr positiv überrascht über den Film.
Okay, dann gehen wir doch einfach gleich mal jetzt hier konkret auf den Film, jetzt erstmal ohne Spoiler. Wie fandet ihr den? Also, dann kannst du es jetzt auch gleich mal raushauen, was dich hier positiv überrascht hat.
Was mich positiv überrascht hat, ist die Chemie zwischen Tom Holland und Mark Wahlberg. Also, vom Casting her eigentlich eine saudumme Entscheidung. Also, zu guter Ikonografie bei Figuren gehört, dass sie sich auch sehr unterscheiden. Dass du sie nur von der Silhouette her erkennen würdest, zum Beispiel. Mhm. Und den aufgepumpten, mittlerweile aufgepumpten Tom Holland in diesem Film neben Mark Wahlberg zu stellen, die sehen fast gleich aus. Das also, stimmt. Natürlich sehen sie nicht wirklich gleich aus. Sie könnten miteinander verwandt sein.
Nee, aber ähnlicher guck
dir
mal Typ.
Guck dir die Uncharted-Spiele an. Da hast du halt den gealterten Sully mit seinem Schnurrbart, der offensichtlich der Mentor und beste Freund von Nathan ist. Und Nathan sieht halt komplett anders aus und ist halt ein Malcolm Reynolds-Typ. Und hier hast du jetzt den Nathan Drake, der hier Nathan Drake sein soll, und einen Nathan Drake, der ursprünglich mal Nathan Drake sein soll und jetzt jemand anderes ist. Und runtergebrochen ist es auch ehrlich gesagt so, dass Mark Wahlberg mehr Nathan Drake ist als Tom Holland in diesem Film. Also von dem ganzen Habitus her auch. Tom Holland, ich habe mitgezählt, bringt in dem ganzen Film, ist das ein Spoiler? Nee, warte, das ist kein Story-Spoiler.
Nein.
Tom Holland bringt eine Person um in diesem Spiel, in diesem Film. Und entschuldigt sich auch noch bei ihr. Und es war eher ein Versehen. Der wollte die Person gar nicht umbringen. Jetzt denk mal kurz an die Spiele. Ich weiß, das ist der größte Kritikpunkt, den die Uncharted-Spiele überhaupt haben. Diese sogenannte, wie heißt das nochmal? Dissoziative, ich komme gar nicht mehr drauf. Wie heißt denn das nochmal? Weißt du, Andi?
Nee, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich weiß jetzt die Begrifflichkeit nicht.
Ja, irgendwas mit Dissonanz, ich muss mal nachschauen. Es geht darum, dass das, was dir das Spiel erzählt, nicht damit übereinstimmt, was du tust. Ein Problem, das auch Tomb Raider zum Beispiel hatte. Mhm. Also, dass du zwar einerseits eine emotionale Figur hast, die lustig ist und unbeschwert ist, aber im Spiel selber bringst du ganz viele Leute um, ohne dass es dieses Gewissen oder diese Moral gibt. Und das ist ein großes Problem von Uncharted, verschwindet aber, weil es so viel Spaß macht. Es macht halt so viel Spaß, rumzuballern. Und die kaschieren das gut mit vielen Prügeleien, wo eben keiner stirbt, sondern einfach nur einer K.O. geht oder so. So, und die kaschieren das. Aber das ist ein Problem. Und wenn du das 1:1 in einem Film machen würdest, wäre das komisch, aber 1:1 in einem Film, ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt einen Film gibt. Nicht mal ein Schwarzenegger-Film bringt da 100 Leute mit einer Maschinenpistole um. Das passiert so nicht. Da gibt's mehr. Da passiert mehr als das. Und hier hast du halt einen Tom Holland, der gar keinen umbringt, beziehungsweise einen versehentlich. Und Mark Wahlberg übernimmt die ganze Drecksarbeit. Also gerade Richtung Finale bringt er halt rechts und links lauter Leute um. Aber auch so einem PG-13, also noch weniger als PG-13 gewandt. Du siehst nicht wirklich, wie Leute sterben. Du siehst, dass auf sie drauf fällt vielleicht. Oder dass sie von oben irgendwo runterfallen oder so. Es wird angedeutet, dass sie sterben. Ja. Sie könnten aber auch ins Wasser fallen und überleben.
Ja, so. Das ist aber auch dieses ganze PG-13-Sony Venom-Ding auch.
Ja, aber denkt immer dran, weißt du, The Dark Knight war auch PG-13.
Und Indiana Jones.
Haben wir ja anders in Erinnerung.
Indiana Jones, der Temple of Doom, denk mal daran, wegen dem wurde PG-13 ja überhaupt erst erfunden in dem Sinne oder reingebracht. Also mit PG-13 kannst du noch ganz andere Sachen machen und das ist auch, also ich bin, nur um es mal kurz einzuwerfen, voll bei Marco, ich finde die Chemie, das ist der positivste Aspekt von einem Film. Aber die fehlende Gewalt, und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, es muss in jedem Film Gewalt sein, aber auch für die Charaktere und wie ich die Charaktere sehe, das hat mich massiv gestört.
Also, versteht mich nicht falsch, ne? Mir geht's nicht darum, dass es um viel mehr Gewalt geht. Mir geht's darum, dass das ein Indikator dafür ist, wie weit weg das von den Spielen ist. Und
aber da
Nicht nur das, wenn ich ganz kurz reinwerfen darf. Also, ich finde, dass Tom Holland oder dass Nathan Drake auch viel spannender und interessanter wäre, weil am Anfang sieht man nämlich, dass er moralisch doch sehr flexibel ist, ne, weil er da also er hat kein Problem damit, einfach auch Sachen zu klauen. Und mir hat so dieser Step gefehlt in die Richtung, das meinte ich vorher eben mit ne, moralisch fragwürdig, aber Herz am rechten Fleck, wie Indiana Jones, der auch ja Schwertkämpfer, ich zeig dir, ja, er gunnt ihn down, dreht sich um und denkt sich whatever, weißt du, wirklich so eine moralische Fragwürdigkeit mit reinbringen, um den Charakter so ein bisschen so eine graue Facette auch mitzugeben. Und für mich hat sich, dass Tom Holland nicht eine einzige Figur aktiv oder eine einzige Figur aktiv tötet und eben sich dabei auch noch entschuldigt danach, das hat schon sehr nach Studioentscheidung gerochen, für mich.
Die Sache ist aber auch, dass das ja auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie die Origin-Story umgeschrieben wird. Weil Sully und Nathan kennen sich ja in den Spielen schon wesentlich länger und er ist schon viel früher in diese Welt eigentlich eingeführt worden, in der einfach geschossen wird, in der auch auf ihn geschossen wird und in der er um sein Leben kämpfen muss. Und im Film kommt er da jetzt in diese Welt erst rein. Und deswegen, ja. Ich meine, auf der einen Seite ist es folgerichtig, dass er jetzt quasi erst so in dieses, ich sag mal, in diesen Tötungsmodus reinkommen muss.
Ja,
also guck mal, du sagst es schon richtig. Ihr geht jetzt erst in diese Welt über, aber der Film erzählt uns das ja, aber er zeigt es uns nicht. Es gibt halt die Momente, wo sie um ihr Leben kämpfen und in denen sehr viele Menschen sterben. Und es wird immer nur so kokettiert damit, er könnte ja jemanden töten. Also am schlimmsten finde ich, dass er dieses Pistolenholster anzieht, so selbstverständlich, als wäre er jetzt Nathan Drake und kann damit rumballern. Und ich sag jetzt bewusst, als wäre er, weil er ist es irgendwie nicht richtig für mich. Und er ballert halt so ein bisschen rum, aber er trifft ja niemanden. Und ich glaube, er versucht es auch gar nicht. Und 2 Sekunden später hat er diese Pistole auch nicht mehr. Also, die wollen das halt nicht erzählen. Sie kokettieren da aber Sie kokettieren mit der Ikonografie von Nathan Drake, ohne ihn Nathan Drake sein zu lassen. Und das ist halt blöd.
Aber ich hatte allgemein so ein bisschen so das Gefühl, dass halt so diese Ikonografie immer wieder aufgegriffen wurde, aber auch nicht nur jetzt bei Nathan Drake selbst, sondern halt auch bei den Action-Set-Pieces, dass da einfach aus 3 und dann auch zum Schluss mit den Schiffen aus 4, dass einfach so Sachen wieder rausgegriffen werden, die aber irgendwie keinen Zusammenhang haben und das ist wieder so für mich halt fehlgeleiteter Fanservice, ohne dass diese Momente den gleichen Effekt haben, weil sie einfach nur leer und ohne eine richtige Einbindung fast in die Handlung einfach hingeworfen werden.
Es ist halt nicht mehr als ein Wink zu den Leuten, die Spiele gespielt haben. Das ist auch genau das mit dem Holster. Es hat innerhalb des Films keine Bedeutung, dass er sagt, okay, ich leg jetzt los und ich werde die ganze Zeit beballert und jetzt gehe ich dazu über, wobei sich ab dem Zeitpunkt, weil das relativ am Ende des Films war, schon ein bisschen merkwürdig angefühlt hätte, das hätten sie eher machen müssen. Aber es ist nichts weiter als negativer Fanservice. Ich weiß, mittlerweile bin ich eher an einem Punkt, wo Fanservice für mich eher eine negative Bedeutung hat, weil es meistens inhaltsleer ist.
Ich würde es überhaupt nicht Fanservice nennen. Für mich wäre es Fanservice, wenn es wirklich das Gleiche wäre. Also wirklich, es bedient sich an dem Look and Feel der Spiele, aber es ist ja, also kein Moment ist wirklich direkt aus den Spielen. Und damit ist es kein Fanservice für mich, sondern nur der verzweifelte Versuch, das nachzuahmen.
Ja, was das Studio unter Fanservice versteht oder was der Regisseur unter Fanservice, das meinte ich damit.
Die denken halt,
hey, wir schmeißen da jetzt ein paar Brocken rein und die Leute, die es wiedererkennen, werden sich freuen. Das hatten wir in Welcome to Raccoon City auch massiv. Da wurde
das ist ja wirklich, dass es gleich aussieht.
Es werden Sachen reingeworfen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, auch im Kontext der Spiele. Hauptsache, sie sind da. Und das Gleiche hast du eben auch bei Uncharted.
Was für mich halt das große Problem war, war so ein bisschen, dass halt irgendwie für mich so dieses Gefühl des Staunens nicht da war. Dass egal, wo wir hingekommen sind, gerade so in der im Dreiviertel vom Film, kommst du an irgendwelche archäologischen Stätten oder bist da unter Barcelona und schaust dir irgendwelche Kirchen an. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das cool, dass das interessant aussieht. Wenn ich Uncharted gespielt habe, dann kam ich aus dem Staunen nicht raus, hab mir die Schauplätze, und eben auch diese Kamerafahrten, die trotz dass es ein Spiel ist, sind da Kamerafahrten, die einem die Schauplätze zeigen. In dem Film klebst du 90% vom Film so nah an den Schauspielern dran, dass du einfach nicht mitbekommst, wo du bist. Als sie da in dieser einen Szene so aus diesem Gully rauskommen, dann war ich mir erstmal nicht sicher, sind die jetzt noch unten im Gewölbe oder hocken sie einfach auf dem Pflasterstein oben auf der Straße, weil du einfach kein Gefühl dafür hast, wo sie sind und das sieht halt alles nicht so toll aus.
Lass uns das direkt vergleichen mit Indiana Jones. Wenn Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug, sie unten aus dem Gullideckel rauskommen, sind sie auf einmal mitten in Venedig und kommen neben den Leuten, die gerade essen, kommen sie raus. Und das ist nicht nur ein Comedy-Moment, das zeigt ja diesen Scale, den Indiana Jones einfach hat.
Ja.
Eine riesige Katakombe mit Weg zum Heiligen Gral und alles ist direkt unter den Leuten, die da gerade noch fröhlich ihren Espresso trinken.
Ja.
So, das ist halt cool. Und hier, solche Momente gibt's da nicht wirklich. Es gibt einen ähnlichen Moment, wo sie in der Disco sind, aber selbst diese Disco fühlt sich klein und beliebig an. Und ist auch schon alles sehr konstruiert, was verziert wurde und was nicht und wie schnell sie immer alles entdecken. Die Rätsel fühlen sich auch nicht cool an. Also
nee. Sie kommen sehr schnell auf die Lösungen auch, ja.
Sehr schnell auf die Lösungen und irgendwie wirken auch die Lösungen eher so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also
sie lassen es nicht mitfiebern, ich würde es eher so rum sagen. Es gibt ein Extrembeispiel, die letzte Tomb Raider-Verfilmung. Da gibt es ein Rätsel, das ist so blöd, die erklären das Rätsel nicht mal. Die machen einfach eine Montage, Lara Croft steht davor, drückt irgendwas und dann kommen sie rein. So, also weil es war ihnen selber klar, wie blöd das alles ist. Und hier ist es so, sie lassen sich schon ein bisschen mehr Zeit, aber es ist teilweise auch eine Montage. Also zum Beispiel, als Nathan Drake irgendwas auf einer Karte entdeckt. Du rätselst ja selber nie mit. Wenn du das wieder mit Indiana Jones vergleichst, gerade wieder der letzte Kreuzzug mit diesen drei Prüfungen, die drei große Rätsel darstellen, ja. Du fieberst die ganze Zeit mit wegen der Lösung. Und selbst wenn du die beim 100. Mal gucken, die Lösung ja schon kennst, fieberst du immer noch mit, weil das so inszeniert ist zum Mitfiebern. Und hier ist kein einziges Rätsel zum Mitfiebern inszeniert.
Absolut nicht.
Ich meine, es gibt diesen Moment, wo sie Zeitdruck haben. Wenn ihr wisst, was ich meine, wir sind ja noch nicht im Spoiler-Part, gell?
Nee, noch nicht. Aber ich meine, ich weiß, was du meinst. Ja.
Aber dieser Moment ist auch. Ich finde die. Es ist schwierig, jetzt darüber zu reden ohne Spoiler. Vielleicht schieb das nochmal zurück. Ich möchte darauf auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, weil da sehe ich auch ein ganz großes strukturelles Problem. Aber ja, kommen wir da nochmal beim Spoiler-Part.
Genau.
Ja, lass uns hier mehr bei der Meinung bleiben. Also, wir klangen jetzt alle super negativ, aber das ist ja das Verblüffende an dem Film. Ich kam mit einer sehr ernüchternden Erwartungshaltung rein, wurde vieles leider sehr bestätigt, aber gleichzeitig fühlte ich mich von Tom Holland und Mark Wahlberg als Tom Holland und Mark Wahlberg, und ich sehe da jetzt gar nicht Nathan Drake und Sully drin, als wirklich unterhaltsam. Also ja. Mark Wahlberg kann sehr gut Buddy-Movies, das unterschätzt man sehr oft. Ich liebe Two Guns mit Mark Wahlberg und Denzel Washington. Die zwei super zusammen. Und im Deutschen heißt er Die anderen Cops. Und in Englisch heißt er, glaube ich, The Other Guys.
Die etwas Will anderen Ferrell Cops.
Und Mark Wahlberg. Ja. Den hat Andi, glaube ich, nicht gesehen. Den muss er aber unbedingt gucken.
Hast du mir schon
gesagt. Der ist fantastisch. Der ist sau witzig. Und Mark Wahlberg ist da so gut drin. Und er und Tom Holland haben halt so eine Chemie. Und das Verrückte an diesem Film ist, ich fand, er war nicht gut. Ich fand, er litt unter einer schlechten Regie, unter einem super generischen Drehbuch und viel zu viel Studiogehabe. Aber die zwei haben so eine schöne Chemie miteinander. Mit dem richtigen Regisseur und dem richtigen Drehbuch könnte ein geiler Film bei rauskommen als Fortsetzung.
Boah, ja, wir klangen jetzt super negativ die ganze Zeit. Also ich muss auch sagen, es gibt echt viele Sachen, die ich daran kritisieren kann, aber einmal, wenn ich es als Videospielverfilmung sehe, es gibt viel, viel schlechtere. Er ist zumindest noch unterhaltsam, auch wenn es nur an Tom Holland und Mark Wahlberg liegt. So, es ist halt das Problem, die Konkurrenz ist halt auch sehr lau, was Videospielverfilmung anbelangt.
Naja, also da muss ich jetzt aber auch mal einwerfen. Ich bin da nämlich schon ein bisschen anderer Meinung, dass ich jetzt, also ich finde Tom Holland funktioniert als, ich sag mal, ein Nathan. Ich finde, für mich ist er nicht Nathan, aber das haben wir auch schon so ein bisschen geredet, was da so die Gründe dafür sind. Aber er ist zumindest ein guter Nathan. Also ich finde, er funktioniert so als die Art von Actionheld ganz gut. Mark Wahlberg, muss ich sagen, der ist mir in dem Film einfach nur scheiße auf den Sack gegangen, weil er einfach seinen üblichen Ich-bin-ein-Arschloch-Riemen runterspielt. Und ich habe das Gefühl, ich habe ihn genau in dieser Rolle, eben in all diesen Filmen, die du genannt hast, genauso schon gesehen. Oder auch Spencer Confidential, der spielt seit Jahren genau diesen Riemen runter.
Und das hat auch Tom Holland. Tom Holland hat einen anderen Peter Parker gespielt. Also es war jetzt nicht für mich großartig anders angelegt. Also da kann man kritisieren, aber es hat mich in dem Fall nicht gestört. Die Chemie zwischen den beiden hat wirklich für mich ausgereicht, um mich, also nicht den Film, ja doch, den Film zu tragen, um mich so lange zu unterhalten. Und dass ich über manche Sachen hinwegsehen konnte.
Ja, also das aber nicht wir gewesen, sind uns ja. einig, Tom Holland spielt Tom Holland und Mark Wahlberg spielt Mark Wahlberg.
Ja.
Oder? Ja. Also das kann man ja sagen. Und die Frage ist halt, wie gut kannst du dann damit leben?
Was mich halt davon überzeugt, dass der nächste Teil vielleicht, also wenn da noch ein Teil kommt, was daran gut sein könnte, ist die letzte halbe Stunde von dem Film. Weil da hatte ich dann trotzdem das Gefühl, auch wenn es noch immer nicht wirklich über dieses PG-13 rauswächst, aber da war für mich so dieses Staunen, da waren für mich diese Action-Set-Pieces mit den Schiffen, da war das irgendwie da, dass Dinge passiert sind, wo ich einfach so gedacht habe, what the fuck, okay, das ist abgefahren. Und da kann ich mir vorstellen, wenn ich das spielen würde, und ich würde einfach so denken, oh shit, okay, was passiert jetzt, oh shit, okay, alles bricht zusammen. Da habe ich gedacht, da trifft's irgendwie schon mehr den Geist vom Film einfach, von den Spielen. Und da war einfach so dieses Gefühl von der Skala, wie abgefahren das ist, was da passiert, war zum ersten Mal in dem Film da.
Das war tatsächlich der Punkt, wo ich geistig, also wenn wir es, ich denke, wir meinen das gleich, wo ich sehr ausgestiegen bin, weil ich es so drüber fand.
Aber Uncharted ist so drüber.
Ja, ja, aber dann ist es vielleicht ein Moment, der sich schwer vom Medium her transportieren lässt, weil vielleicht hätte ich das in einem Spiel noch eher abgekauft. Mhm. Das mag sein, aber als Film gesehen, wir sind danach so weit gegangen sogar, dass wir die technischen Gegebenheiten der Situation ergoogelt haben und geschaut haben, ob es möglich wäre und wie es möglich wäre vom Gewicht und so. Ich will jetzt nicht zu sehr in Details gehen. Aber das war in dem Moment für mich, ich war einfach raus. Es war so weit drüber für mich, auch wenn es in den Spielen vielleicht anders ausgesehen hätte, dass mich das weniger gestört hat. Aber als Film gesehen, dachte ich mir die ganze Zeit, ach, come on, das war mir zu drüber.
Ich fand einfach die Inszenierung nicht gut genug dafür. Es gibt, also ich muss mich korrigieren, es gab einen One-Shot, der hätte so ein bisschen aus dem Spielen sein können. Da ging es um freien Fall. Aber, weißt du, wir leben halt in einer Zeit, wo Tom Cruise das einfach wirklich macht. Ja. Und das ist dann beeindruckend. Und wenn wir das dann offensichtlich vor Bluescreen sehen und du siehst es halt so krass, dann zieht es sich halt so ein bisschen raus. Mhm. Und Uncharted hat halt irgendwie Besseres verdient, habe ich die ganze Zeit so im Hinterkopf. Also man merkt halt auch, dass Neil Druckmann zum Beispiel, der große Geist hinter Uncharted, hat wirklich nichts mit diesem Film zu tun hat. Nein. Umgekehrt ist er übrigens, da sind wir wieder bei dieser Videospiel-Thema, ob das funktioniert oder nicht, bei der Last of Us-Verfilmung, auch ein Naughty Dog-Spiel, so wie Uncharted, da ist Neil Druckmann der Co-Creator der Serie und hat sehr viel mitzureden, was da passiert. Und deswegen habe ich da schon wieder größere Hoffnung, auch wenn da die Figuren natürlich mal wieder überhaupt nicht so aussehen wie die Originale. Aber das ist hier in dem Fall vielleicht auch wirklich mal ein Gewinn.
Ja, ich meine, es geht für mich ja auch immer mehr um die Ausstrahlung. Weniger, weißt du, die müssen ja nicht eins zu eins aussehen wie die Spiele-Pendants. Aber sie müssen quasi diesen Habitus, also sie müssen diese Aura haben, die Und ich glaube, da haben wir ja auch bei den Figuren von Uncharted ja schon sehr spezifische Rollentypen. Die hast du ja vorhin schon erwähnt, so der gealterte Mentor, liebevoll, aber auch irgendwie bester Freund, nicht nur Vater. Und dann eben Nathan Drake, der so ein bisschen Hitzkopf, aber irgendwie halt ein liebenswerter Kerl, der aber auch irgendwie hunderte von Leuten über den Haufen legen.
Du sagst es gerade sehr gut mit dem Habitus, weil ich muss gerade an Witcher denken. Ich weiß, Witcher, die Serie ist eigentlich eine Romanverfilmung. Also sie hat nichts mit den Spielen zu tun, offiziell. Aber in Wirklichkeit gibt's diese Serie nur, weil die Spiele so erfolgreich sind. Machen wir uns nichts vor.
Absolut.
Und Henry Cavill spielt das, weil er so ein großer Fan der Spiele war und deswegen erst die Romane gelesen hat und deswegen unbedingt auch die Serie spielen, eine Serie Geralt spielen wollte. Und im Vorfeld hätte ich gesagt, Henry Cavill, ich find's geil, wie krass er das will, aber ich sehe den nicht so wirklich als Geralt. Auch gerade, weil er eher aussieht wie ein Wrestler mittlerweile. So muskelbepackt, wie er ist. Und ich muss aber sagen, er hat mich voll überzeugt mit seiner Darstellung des Geralt in den beiden Staffeln. Und wenn ich jetzt die Augen zumache und an Geralt aus Rivia denke, dann denke ich zuerst an Geralt und nicht mehr an das Spiel. Und das ist halt krass. Mhm. Also es geht, wenn du auch komplett anders aussiehst, wenn du denn den Habitus, wie du gesagt hast, wirklich in dir hast, diese Ausstrahlung, dann kannst du auch komplett anders aussehen, dann ist das wurscht.
Absolut.
Und Tom Holland sieht ja sogar so aus wie der junge Nathan Drake in Uncharted 3. Da spielst du auch mal Nathan Drake, der ist 17, 16, vielleicht ein bisschen jünger sogar. Und der sieht aus wie Tom Holland. Und das ist halt krass. Ja. Das könnte ja funktionieren. Aber dieser Nathan Drake hier, dieser Tom Holland, soll ja eben nicht 17 sein. Ne? Der kriegt das nie so ganz raus. Es ist halt so, Tom Holland ist gefangen im Körper eines 17-Jährigen seit 8 Jahren. Ich weiß nicht, wo das dann hinlaufen soll. Weißt du, ich habe ja gesagt, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen. So, nehmen wir an, das ist super erfolgreich, dann hast du vielleicht eine Trilogie oder so. Und im dritten Film, Mark Wahlberg altert immer mehr und in 10 Jahren wäre das ja dann. Und Tom Holland sieht halt immer noch aus wie 17. Also er ist offensichtlich dann kein junger Nathan Drake, sondern Tom Holland.
Ja, da wird halt auch nie ein Bartschatten da sein. Das ist einfach so. Aber ich
glaube, wie alt ist Tom Holland aktuell?
Aber ich glaube
25. Ich habe wirklich 25. 8 Jahre gemeint. Also 17 spielt er ja oft. Also Spider-Man ist ja dauernd 17, glaube ich. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt sein soll, aber ich glaube, am Anfang von Homecoming war er 17. Hm. Und er sieht halt immer noch so aus. Also damit ist er seit 8 Jahren im Körper eines 17-Jährigen gefangen.
Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz guter Punkt, um vielleicht mal zum Spoiler-Part überzugehen und mal ein bisschen mehr im Detail über den Film zu reden. an euch Zuhörer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern wollt, dann skippt vor bis zum nächsten Kapitel, spult manuell vor, Timecode ist in der Folgenbeschreibung.
Ich möchte aber dazu noch sagen, so viel gibt's da nicht zu spoilern. Also wirklich nicht.
Ja.
Also ihr könnt das auch hören, ehrlich gesagt. Wenn ihr ein bisschen resistent seid, dann hört das ruhig.
Es geht auch dann, kommt auch drauf an, ob ihr einfach mal auch die Spiele vielleicht unvorbelastet noch spielen wollt. Aber ja, grundsätzlich gibt's wirklich nicht so viel zu spoilern, eben weil es ja sich auch von die Handlung von den Spielen weggeht und da einiges abändert. Aber da würde ich eigentlich auch gern als erstes mal noch drüber reden, dass eben diese Origin-Story abgeändert wird. Und das wurde, finde ich, in den Spielen damals verdammt cool erzählt und das hat mich auch wirklich abgeholt. Aber da lernen sich ja Nathan und Sully schon viele Jahre früher, ich glaube, es war in Havanna, kennen. Und Victor rettet ihm das Leben und er wird dann mehr oder minder eben zum Mentor von Nathan. Jetzt hier ist es ja, finde ich, mehr oder minder so eine generische Heist-Story einfach. Also Victor spricht Nathan in einer Bar an und sagt, yo, ich will einen Heist durchziehen, komm mal mit. Was haltet ihr davon? Funktioniert das?
Also theoretisch könnte es funktionieren.
Ich wollte auch sagen, also das hat mich jetzt, ich muss so lachen, weil es so simpel runtergebrochen sich. Na, es klingt halt gut, aber es war was mich tatsächlich, wenn ich es losgelöst von den Spielen sehe, auch wenn es nicht besonders clever ist, ne, und auch sehr platt ist, aber das hat mich noch am wenigsten gestört, dass sie das gemacht haben. Weiß ich, wie es dir ging, Marco.
Das ist nicht das Problem. Also man kann das auch machen, die müssen ja halt auch viel schneller zu Potte kommen, das ist ja auch klar. Man kann es schon machen. Wäre halt ein bisschen cooler. Es wird ja erklärt mit Sam Drake und da macht es vielleicht ein bisschen Sinn. Darfst auch nicht so lange drüber nachdenken, weil er wollte ihn ja nur rekrutieren, damit er jemanden hat, der für ihn den Strom ausschaltet bei dieser Auktion. Und das muss ja niemand sein, der sich mit Archäologie auskennt.
Aber er hat ihn
und
nicht.
In dem Moment, wo er so jemanden dazu holt, hat er wieder jemanden, der auch das Kreuz will. Und das will er ja nicht. Er will ja gar niemanden, der ihm den Schatz streitig macht.
Nee, aber das stimmt ja jetzt auch nicht ganz so. Er will ihn ja nicht, damit er jemand hat, um den Strom auszuschalten. Da könnte er ja sonst wen holen. Er will ihn, weil er vermutet, dass sein Bruder Sam ihm Nachrichten zukommen lassen
echt?
Hat.
Ja. Wo hat er das vermutet? Hat er das gesagt oder
das
was?
Das wurde mathematisiert, ja.
Das wird sogar eins zu eins ausgesprochen, dass er gehofft hatte, dass er mit Sam in Kontakt steht und dass er durch Sam mehr über die Location quasi.
Darum weiß, ja das mit den Karten, dass sie das dann aufgegriffen haben. Also das war ja genau das, also, dass er das gehofft hatte, dass er irgendwelche Form von Hinweisen hatte. Ja.
Es gibt mehrere generische 0815 Dialoge, wo ich geistig komplett abgeschaltet habe und nur noch so auf Kamera und sowas geguckt habe, weil es mir wirklich zu blöd war. Ich bin kein großer Fan von Exposition Dumping und solche Dialoge werden eben für genau so solches Exposition Dumping hergenommen und das kann sehr gut sein, dass ich das überhört habe oder wieder vergessen habe.
Macht er. Ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, wo wir es gesehen haben. Genau, ich wollte noch mal zu sprechen drauf kommen, weil ich es vorher angeschnitten hatte, wo ich meine Probleme hatte und das war einmal mit Chloe. Ich fand Chloe total überflüssig. Im Gegenteil, sie hat sogar gestört, weil was für mich, wie gesagt, den Film getragen hat, war eben diese Chemie zwischen Mark Wahlberg und Tom Holland. Und der Moment, den sie hätten nutzen können, dass sie noch mehr auf Leben und Tod in einer ausweglosen Situation zusammenarbeiten, hätte eben in den Katakomben unten sein können, in Barcelona. Barcelona war es, glaube ich, oder?
Ja.
Ja, genau. Und dann haben sie eben halt Chloe. Sie hätten das Ganze halt meiner Meinung nach ganz anders schreiben müssen. Am Ende hat nämlich Chloe für die gesamte Story keinerlei Bedeutung.
Ich meine,
also es ist ja dann sogar so, dass sie sagen, ja, jetzt holen wir den richtigen Schatz, fahr du mal in die, also sagen sie nicht, aber darauf läuft es dann hinaus, dass sie in eine komplett andere Richtung fährt, sie über sie drüber fliegen und sagen, da fährt sie.
Ja, ich glaube,
sie hat keine Bedeutung für den Plot.
Ich glaube, das sagt außer, halt, das ist, wie du schon meinst, das sagt unfassbar viel darüber aus, welche Bedeutung sie in dem Film hat, dass sie für den großen Showdown einfach offscreen geschickt wird. Ja. Und einfach nur zum Schluss wieder unten mit ihrem Boot vorbeifährt, während sie halt so zuwinkt. Das ist komplett absurd eigentlich. Das ist so eine von den Figuren, die so den gesamten Film über so schon so, ja, sie hat Bedeutung, aber sie hat nicht genügend Bedeutung, um für die große Auflösung da zu sein.
Das hätte man, also man hätte es entweder lösen können, dass man ihr mehr Bedeutung zuschreibt, einfach, dass man sie besser schreibt und wie sie mit allem zusammenhängt, oder dass man sie komplett rausstreicht. Weil wenn man sie gestrichen hätte, wäre das, es wäre kaum aufgefallen.
Sie ist ja auch die Andeutung von der Love Interest, die ja gar nicht da ist, was ich schon was wieder erfrischend finde, weil ich hatte das Gefühl so, oh nein, soll das jetzt wieder so 0815 auch ein bisschen zu sehr von Indiana Jones abgeguckt Geschichte sein. Aber ihr habt recht, das ist halt so eine Staffelstabübergabe, was den Buddy-Movie-Konstellation angeht. Also die Figuren funktionieren immer nur in einer Zweier-Konstellation. Also erst Nathan Drake und Sully, und dann wird Sully abgelöst durch Chloe, und dann wird Chloe wieder abgelöst durch Sully. Und dann kommen wir erst da an, wo der Film auch wirklich irgendwie Spaß macht.
Ja.
Weil die zwei halt zusammen funktionieren. Und das ist halt ein bisschen tragisch, weil entweder ist Chloe die ganze Zeit wirklich ein Bestandteil auch fürs Finale und auch besser geschrieben, oder du führst sie halt in einem anderen Film ein. Und so fühlt es sich ein bisschen so an. Ich weiß nicht, ob das die Beabsicht war, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten sie sich irgendwann gedacht im Drehbuch, wir haben jetzt die ganze Zeit nur zwei straighte weiße Dudes, die auch noch gleich aussehen. Wir brauchen eine Frau, die ein bisschen Exotik mit reinbringt. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach Chloe aus den Spielen auch noch mit reinschreiben? So fühlt es sich an. Es fühlt sich so erzwungen an. Dabei ist Chloe in den Spielen eine fantastische Figur.
Ja.
Von der ich gerne besser geschrieben mehr gesehen hätte.
Ja.
Sie hat sogar eine ganz gute Chemie, finde ich, mit Tom Holland. Aber sie ist halt nicht bedeutsam für die Geschichte.
Das größte Problem ist, dass sie halt einfach zu einer Stichwortgeberin halt degradiert wird. Auch vor allem dann im Zusammenhang mit Sully, wo sie dann immer nur sagen darf, übrigens, was war denn mit Sam? Und hey, hast du das schon Nathan gesagt mit Sam? Und im Prinzip hatte ich das Gefühl, dass sie eigentlich nur im Drehbuch letztendlich dafür da war, um quasi noch eine Person zu haben, die quasi diese Ebene mit reinbringen kann und so. Obwohl man hätte keine extra Person gebraucht, um zu sagen, dass man Sully nicht vertrauen kann. Nämlich, das hat man irgendwie die ganze Zeit gemacht.
Das hätte man auch zwischen den beiden etablieren können. Show, don't tell. Das ist halt genau das Problem. Also das hätte man auch so zeigen. Und man sieht es ja auch, dass man ihm nicht vertrauen kann. Dafür braucht es keine Person. Und ein ähnliches Problem, was ich mit Chloe hatte, hatte ich auch mit der Handlangerin. Denn wir haben ja als Bösewicht Antonio Banderas. Und es ist halt, er ist jetzt kein komplexer Bösewicht in der Art. Aber wo er diese Ansprache, ne, vor dieser Mannschaft gehalten hat im Flugzeug, dachte ich mir, okay, ich kann zumindest nachvollziehen, ne? Also es wurde zwar vorher schon thematisiert, aber er will, man könnte fast sagen, er möchte diesen Schatz nicht nur, weil es der Schatz ist, sondern auch aus einer Familienehre heraus, die er wiederherstellen will oder die er aufrechterhalten möchte. Ne, er ist halt der Nachfahre von dem, na, wie hieß er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Von diesem Kapitän.
Du meinst Magellan?
Genau, Magellan.
Aber,
genau.
Ist nicht Nachfahren.
Nee, von wem? Von irgendwem
war der da? Er ist von Geldgebern.
Genau. Magellan. Die Investoren in die Expedition.
Genau, und er sieht sich da halt als in der Pflicht, für seine Familie da halt irgendwie die Ehre wiederherzustellen. Das war sehr schwammig und es war flach, aber es war wenigstens was anderes, außer ich will nur das Gold, weil ich will das Gold. Und dann hält er da diese Rede im Flugzeug und bekommt kurz vor Showdown die Kehle durchgeschnitten von seiner Handlangerin, die nur das Gold will. Und es ist so, ja, es war genauso bedeutungslos. Man hätte das auch lassen können und dann hätte man wenigstens jemanden gehabt, der auch ein persönliches Motiv gehabt hat, den Schatz zu finden und nicht nur Gold, weil des Goldwillens. Ich fand das nicht nachvollziehbar, warum man das so schreibt.
Ja, dieser Twist hat mich offen gesagt auch sehr kalt gelassen. Also, aber es liegt auch daran, dass dieser Bösewicht selber, Antonio Banderas als Bösewicht, einfach sehr blass war und sehr.
Er war blass.
Sehr, sehr vom Reißbrett einfach. Da war jetzt auch nichts, was ich so gesagt habe, wow, okay.
Aber man hätte einen von beiden sich sparen können. Ne? Super generisch, aber man hätte sich einen von beiden sparen können. Weißt du, ich verstehe nicht, warum man so kurz vor Showdown dann den Bösewicht. Also es war halt, er hat halt böse gespielt, aber er hatte wenigstens das Motiv noch mit seiner Familie, wogegen die andere nur das Motiv hatte, Gold. Und das ist halt noch langweiliger, als irgendein persönliches Ding zu haben.
Ich meine, zur Verteidigung, ne? Also ich finde die Bösewichte in den Uncharted-Spielen auch super generisch, aber sie schaffen es halt, die immer besonders fies darzustellen. Die sind halt fies, die tun weh. Und Antonio Banderas, irgendwo soll der fies sein. Deswegen auch die Geschichte mit dem Vater, dieser Subplot, der so offensichtlich ist, wie der ausgeht.
Ja.
Aber es juckt einen ja nicht wirklich. Und wenn dann das mit Antonio Banderas passiert, juckt es halt einen auch nicht so wirklich.
Ja, da sind wir wieder beim Punkt mit der Gewalt. Ich glaube, wenn du zeigst oder wenn du andeutest, wie er seinen Vater tötet, zeig es. Lass das doch nicht offscreen geschehen. Das ist sowas, oder lass es ihn auch selber machen, was noch viel, viel mehr Tragweite hätte, als wenn er es einfach machen lässt. Es ist aber, sie scheuen solche Augenblicke wie der Teufel das Weihwasser. Sei es jetzt, dass Nathan Drake selber Gewalt ausübt, dass der Bösewicht richtig wehtut, wie du es gerade gesagt hast, Marco.
Ich weiß nicht, ob man es zeigen muss. In Dark Knight hätten sie es auch nicht gezeigt. Sie hätten es cleverer gemacht.
Ich glaube, es ist tatsächlich eher so die Sache, dass anders als in den Spielen, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, diese Bösewichte haben in Uncharted immer eine Historie. Sei das jetzt was Großes oder was Kleines oder wenn das erst am Anfang vom Spiel kurz eingeführt wird. Aber sie haben immer eine Verbindung entweder zu Nathan oder zu Sully. Und es ist immer eine Historie da. Es ist immer, dass es auch was Persönliches ist. Es geht hier nicht nur ums Geld. Es geht nicht nur um den Schatz, sondern es geht um was ganz Persönliches. Es ist ein Kampf zwischen zwei Menschen, die sich lange kennen, die schon öfters aneinander gestoßen sind und jetzt auf zum finalen Showdown.
Ja. Ja, das ist auch wieder so ein Indiana-Jones-Element. Wenn du an Raiders of the Lost Ark denkst, dann, wenn er Belloc begegnet, dann kennen die sich ja schon.
Ja.
So, und Belloc ist ja auch genau das eigentlich, was ein Uncharted-Bösewicht ausmacht. Immer so eine Art Mastermind, aber der hat auch noch ein paar Spießgesellen, die die Drecksarbeit für ihn machen. Und genauso ist es ja auch in Indiana Jones und so ist es auch hier. In der Theorie. Der Spießgeselle übernimmt ja dann sehr schnell und übernimmt das Finale damit und alles hat so wenig Bedeutung dann. Es ist wirklich egal.
Es ist halt gefühlt sehr low stakes, weil es geht nur um Geld. Es geht um nichts, es geht um nichts anderes. Genau. Und eigentlich ist ja gerade so dieses Geld, klar ist das so die Ursprungsmotivation immer von Nathan, aber letztendlich geht es trotzdem um mehr. Er will jemanden davon abhalten, etwas zu tun, was schlecht ist für.
Nö, ich glaube, das ist nie ein Grund, dass es schlecht ist. Sondern es geht darum, derjenige zu sein, der das findet. Auch oft.
Der Erste
so,
zu sein.
Ruhm, der irgendwie dranhängt, obwohl es ja kein echter Ruhm dran ist, weil damit geht er ja nicht in die Zeitung oder so. Und immer so diese Legacy, das versteckt sich halt in seinem Namen, dieses Drake. Die Behauptung, dass er ein Nachfahre von Sir Francis Drake ist. Und sich damit auch so berufen fühlt. Er fühlt immer diesen Ruf. Und das ist das Schöne bei diesen Uncharted-Spielen, die haben immer diese Ausstrahlung, du hast es ja auch schon gesagt, diese Momente, wenn du dann so eine antike Stadt betrittst, dass du so dem Ruf dieses Fortune, wie sie es immer wieder nennen in englischen Spielen, dass du dem folgst. Und dieses Versprechen wird dann auch noch getragen durch diese Bilder und die Melodie halt, die im Hintergrund läuft. Diese unfassbar tolle Grundmelodie, die die Spiele haben, ne? Die wirklich an Indiana Jones rankommt, ohne dass es so pompös sein soll, wie das, was John Williams gemacht hat. Und das ist so ikonisch für Uncharted und es ist so bezeichnend für den Film, dass die Melodie im Film selbst niemals abgespielt wird, obwohl Sony ja streng genommen die Rechte dran haben müsste. Und haben sie ja auch, weil in den Credits nach der Post-Credit-Scene oder Mid-Credit-Scene wird dann die Melodie endlich abgespielt.
Ja.
Aber dann ist es auch schon vorbei. Das fühlt es sich längst nicht an wie Uncharted. Also wie verblendet kann man denn sein, wenn man einen Uncharted-Film macht und nimmt nicht die Melodie, die man offensichtlich zur Verfügung hat?
Ich glaube, deswegen muss es eine bewusste Entscheidung gewesen sein, dass sie gesagt haben, ja, wir auf der einen Seite wollen wir zwar die Leute von den Spielen natürlich mit reinholen, aber wir wollen auch klar machen, dass wir vom Universum, ne, oder dass wir dass Spiel und Film trotzdem zwei verschiedene Dinge sind. Weil warum sollten sie es sonst nicht nutzen? Ich verstehe es nämlich auch nicht. Blödsinn,
ganz ehrlich. Ja. Weil James Bond kann das ja auch machen. Du kannst James Bond immer wieder ersetzen. In jeder Generation fühlt es sich anders an. Und trotzdem hast du immer die gleiche Grundmelodie, auch wenn du sie anders interpretierst. Aber du hast die Grundmelodie. Weißt du, es ist so wie bei dem Ghost in the Shell-Film. Das ist ja auch eine Anime-Verfilmung. Und dann hast du schon diesen grandiosen Anime. Aber diese Grundmelodie, dieses Hauptthema aus dem Anime, das verwendest du halt erst in den Credits. Wenn du auch jedem in die Augen reibst, einerseits willst du nicht das Gleiche sein, andererseits kokettierst du damit Und verwendest halt nicht das, was du hast, um dann wenigstens doch ranzukommen, obwohl es offensichtlich genauso aussehen soll.
Ja, das Absurde ist ja, dass sie dann gefühlt ja sagen, der Pistolenholster von Nathan ist wichtiger als die Melodie. Dass das mehr über die Reihe aussagt und dass die Leute, oh, aber Nathan hat nicht seinen charakteristischen Pistolenholster. Mhm. Ich glaube, dass die Leute genau diese Melodie, die einen zu tief reinzieht, die ja auch wirklich auch, selbst wenn du die Spiele nicht gespielt hast, das ruft ja nicht umsonst solche Emotionen hervor. Das ist einfach ein fantastischer Soundtrack. Dass sie das einfach nicht benutzen, das ist schon sehr, sehr obskure Entscheidung.
Merkwürdig, durch einen unfassbar generischen Soundtrack ersetzen.
Ja.
Also ich kann mich an nichts erinnern, was da drin abgespielt wurde.
Und dann auch die Entscheidung, diesen Popsong am Ende. Das ist,
also, ja, ein Popsong
hat sich am Ende. Ich verstehe es. Ich verstehe, also wirklich, ist es, man muss ja da aktiv da sitzen und sagen, hey, das ist eine gute Idee, was passt dazu? Mhm. Ja, lass einen Pop. Es ist, darum meinte ich vorher, oder vielleicht habe ich es nur gedacht, ich weiß nicht, ob ich es ausgesprochen hatte, es ist so, es fühlt sich so unglaublich nach Studioentscheidungen an, alles. Also, es ist wie bei Venom. Es ist, ich rieche das Studio durch den Film. Das, was wirklich schade ist. Und ich es nicht verstehe. Und darum, du hast vorhin angesprochen, wegen Regisseur, Marco. Ich glaube, dass sie sich bewusst einen Regisseur geholt haben, der da sehr biegsam
ist. Ja, das habe ich auch gesagt.
Biegsam, hattest du gesagt? Ach so, okay, ja.
Und halt auch kein Problem damit hat, weiterzumachen. Und das ist vielleicht jetzt auch noch so ein letzter Punkt, den wir vielleicht noch kurz drüber sprechen können. Wie geht's weiter jetzt? Also ich meine, der Schluss deutet's ja schon so ein bisschen an, aber findet ihr, sollte überhaupt jetzt noch weitergehen oder hat es euch jetzt erstmal so an Charter-technisch gereicht?
Ich habe ja gesagt, ich würde gerne, dass es weitergeht, aber besser. Und ich finde, die Tatsache, dass Ruben Fleischer diesen Start gemacht hat, heißt ja nicht, dass er weitermacht, weil er ist ja nur die Feuerwehr, die das brennende Schiff irgendwie retten soll. Das haben wir ja bei Venom ja auch gesehen. Ein Film, der super erfolgreich war, aber in der Kritik zu Recht komplett durchgefallen ist. Aber seine Fans hatte, weil Tom Hardy hat halt dem Ganzen so einen eigenen Charme gegeben. Mhm. Hat es auch irgendwas mit Venom zu tun? Nö. Also was haben sie gemacht? Sie haben Andy Serkis als Regisseur eingesetzt für die Fortsetzung. Und ich persönlich finde die Fortsetzung total unterhaltsam. Ich hasse den ersten Venom, ich kann nichts mit dem anfangen. Aber den zweiten Venom, da hatte ich echt Spaß damit. Der war halt dumm, aber der wusste, dass er dumm ist. Und der erste war dumm, aber hat so getan, als wäre er nicht dumm. Und das sind zwei verschiedene Filme, wo es dann, weißt du, sie haben gesehen, was im ersten funktioniert, sie haben gesehen, was nicht funktioniert. Und das, was funktioniert hat, da haben sie einen Double Down drauf gemacht, auf Kosten von allem anderen. Aber dann hast du wenigstens einen Film mit einer Ausrichtung. Und das würde ich mir für Uncharted wünschen. Uncharted 2 sollte ja dann kommen. Und die tun zumindest alles dafür, im Film selber, dass es eine Fortsetzung braucht. Ich meine, wann gibt's schon mal eine Mid-Credit-Szene mit einem Cliffhanger? Also mit so, also es ist dreister als alles, was Marvel macht, was die da gemacht haben. also ich meine, klar gibt's Mid-Credit-Szenen mit Cliffhangern, aber diese Mid-Credit-Szenen sind in der Regel anderes Team, anderer Held oder was auch immer. Mhm. Nee, das hier ist wirklich wie ein Ausschnitt aus einem zweiten Teil. Das ist schon eine fucking dreiste Mid-Credit-Szene, um einem Ansatz irgendwie an Marvel rankommen zu wollen. Und das mit einem besseren Regisseur, der den Fokus auf die Zweierkonstellation Mark Wahlberg und Tom Holland wirklich legt, kann funktionieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich freue mich auf eine gute Fortsetzung und ich glaube, das wäre eine, die besser wäre als der Film.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel kritisiert und auch zu Recht, aber ich war wenigstens so gut unterhalten und sehe das Potenzial, weiterzumachen und daran an den Stärken anzuknüpfen. Das heißt ja nicht, dass eine Fortsetzung die Schwächen automatisch mit aufnimmt. Kann sein, aber selbst ich sage, es war genug Positives da, als dass man es versuchen könnte und dass man was Besseres am Ende bei rumkriegt.
Ja,
es war jetzt kein Totalausfall, auch wenn er viel Probleme hatte. Er hat wenigstens ganz, ich hasse ja das Wort Popcorn-Kino. Ich mag das normal gar nicht, weil das ist für mich einfach nur eine Ausrede zu sagen, ein Film ist eigentlich scheiße, aber er hat so viel stumpfsinnige Explosionen, dass man darüber hinwegsehen kann. Aber trotzdem passt irgendwo zu denen. Es ist so ein bisschen seichte Popcorn-Unterhaltung. Ich würde es meiner Kleinen vielleicht. Es ist ein Film, den ich meiner Tochter zeigen würde, so mit 7, 8 Jahren, weil Indiana Jones zu krass für sie ist.
Ja, aber es ist eigentlich auch witzig, wenn ich euch jetzt so anhöre, dass im Prinzip das, was wir am Anfang so geredet haben, nämlich, dass es halt so komplette Studioentscheidungen waren, Tom Holland jetzt in die Rolle reinzuholen und Mark Wahlberg jetzt so in dem, was er jetzt macht und so weiter, dass das aber genau die Punkte sind, die euch jetzt eigentlich mehr so für die Fortsetzung, also das, da das Studio Kalkül.
Nur die Konstellation.
Ja, aber das im Prinzip ist die das Studio Kalkül trotzdem gewissem Maße aufgegangen, weil ihr nicht über den Film an sich sprecht oder dass der Film an sich irgendwie spannend ist für eine Fortsetzung, sondern es ist die Konstellation aus diesen beiden Schauspielern und die Chemie, die sie miteinander haben.
Ja, aber die Studioentscheidung war ja nicht, Mark Wahlberg und Tom Holland zu engagieren, weil sie eine so gute Chemie hatten. Das war das Glück, was daraus entstanden ist. Das war ja viel kalkulierter. Die haben die halt geholt, weil Tom Holland verkauft sich halt gut und Mark Wahlberg war ja mal im Gespräch und dann werden sie sich wahrscheinlich gedacht haben, ja okay, das könnte vielleicht funktionieren, aber ich glaube nicht, dass sie die beide reingehauen haben, weil sie dachten, die Chemie geht so gut. Das ist halt eher nur das Glück, was daraus entstanden ist.
Aber im Ergebnis hast du natürlich recht, Tim, ne? Weil wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, ja, für eine Fortsetzung würden wir ein Kinoticket lösen, dann geht das Kalkül auf jeden Fall auf. Ich behaupte zwar auch ein Studio will am Ende einen geilen Film haben, aber das Kalkül war wichtiger als als einen geilen Film zu haben, ja.
Einen geilen Film zu haben oder halt wirklich die Videospiele quasi so zu verfilmen, würde ich fast sagen. Ja. Das war halt nicht das Kalkül, sondern es war halt wirklich so, ja, fast schon altmodisch 90er Jahre, wir hauen zwei Stars da rein und es wird schon passen.
Ja. Aber eine Sache hat Sony damit hingekriegt, ne? Ich bin aus dem Film raus und das erste, was ich getwittert habe, ich spiele jetzt heute Abend Uncharted.
Ja,
das ist wirklich so. Ich hatte danach einfach nur Bock, wieder Uncharted 4 weiter. Also ich spiel's auch gerade, die Legacy of Thieves Collection, die ist jetzt neu für PS5 rausgekommen. Mhm. Und ich habe so viel Freude gerade noch mal am vierten Teil Uncharted. Und nach dem Film hatte ich nur noch mehr Bock drauf. Nicht, weil er so kacke war, dass ich muss es jetzt vergessen, Uncharted spielen, sondern, weißt du, ich habe gedacht so, das gibt's halt besser und ich brauche das jetzt und ich brauche jetzt den Nathan Drake und es hat mir gleichzeitig die Spiele nicht, also es hat mir die Spiele nicht kaputt gemacht oder so.
Hat er dir
verdeutlicht? Das ist doch auch eine wichtige Sache.
Ja, hat er eher so ein bisschen dann quasi verdeutlicht, was du an den Spielen halt so magst?
Ja, wie toll die sind, Mann, wie toll. Uncharted 4 ist so super. Also, ja, und ich hänge da sogar im Fotomodus rum, mach schon hübsche Bilder.
Absolut verständlich.
Sieht besser aus als der scheiß Film. Also, so scheiß ist er nicht, aber sorry, das sieht besser aus als im Film.
Ist einfach so, ja.
Ja.
Okay, so, das war's dann auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast und folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr Lob, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns doch eine Mail an sprichmituns@jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an euch, Marco und Andreas. Hat richtig Spaß gemacht. Danke an unser Team im Hintergrund und natürlich auch an Vodafone. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Fabian. Und falls ihr auf eine antike Stadt stoßt, macht's nicht wie Nathan und lasst sie bitte stehen.
Okay, tschüss.
Ciao, ciao.